Aber ich wollte noch mal kurz zurück ins 19. Jahrhundert, in dieser ersten Welle, wo natürlich Marx und Engels zum einen mit dieser Vorstellung, es gibt diese historische Mission der Arbeiterklasse, es gibt diesen gesetzmäßigen Ablauf, zwar sozusagen von Hegel her, denke ich, kommend vorangegangen sind, andererseits aber auch, du zitierst es auch, formuliert haben, es genügt nicht, dass man jetzt als Arbeiter in der gleichen Situation ist wie die anderen Arbeiter, sondern man braucht auch Kommunikation und Organisation.
Ja.
Das ist natürlich auch heute wieder das Problem. Damals gab es zum Beispiel das Problem in Großbritannien, in England, Irland, der Differenz, des Hasses zum Teil, der natürlich auch angestachelt wurde von oben, zwischen Iren und Engländern. Und sowas Ähnliches finden wir ja heute wieder. Kannst du dazu mal ein paar Worte sagen?
Ja, das ist ja eine ganz wichtige Frage. Das ist ja die Frage, wer ist das Subjekt?
Ja.
Dann, also weil meine Sozialismuskonzeption ja eine ist, jetzt mal sehr grob gesagt, es muss immer die Vereinigung von Bewegungen, realen Bewegungen von unten sein, der sogenannten subalternen Klassen und Klassenfraktionen. Und es muss eine Verbindung sein mit Intellektuellen, also intellektueller Kritik und sozusagen intellektuell strategischer Verarbeitung, also der Definition von Zielen des Kampfes. Und da spielt natürlich die Frage, da spielen jetzt auch deswegen wieder, warum ich historisch da arbeite und nicht nur gegen bestimmte sozusagen Fortschrittsideologien. Wir leben in der Zeit, wo gesetzmäßig wir übergehen, sondern auch diese Frage, wir haben manchmal mit Philosophen hier bei uns heftige Streit über die Frage der Interpretation des also der historischen Mission der Arbeiterklasse geredet. Und naja, ich will da nicht zu persönlich werden, aber wir Abendrot-Leute, die wir Geschichte der Arbeiterbewegung gemacht haben und von Niederlagen geredet haben, von Fehlentwicklungen, von Siegen und so weiter, das ist ja unvermeidlich. Wir waren diesen Philosophen höchst suspekt, dass wir diese historische Mission der Arbeiterklasse irgendwie dauernd falsch interpretieren und auch noch von Niederlagen reden. Also ich will damit sagen, die Frage des Subjektes, da brauchen wir sozusagen auch die sehr konkrete und stets widersprüchliche Vermittlung zwischen der Bestimmung der Rolle der Arbeiterklasse als Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums und als diejenigen, die in der konkreten sozusagen Organisation des Produktionsprozesses in der Zeit des 19. Jahrhunderts in der Fabrikarbeit, also Formen der Zusammenarbeit und der Solidarität entwickeln, auch in ihren Lebensbereichen, die schon etwas im Keim enthalten von anderen Lebensformen und als die von individueller Konkurrenz und so weiter bestimmt sind. Wie gesagt, diese Herausbildung, also die Herausbildung des Subjektes ist stets konfrontiert mit einer Problematik, die ich schon mal vor langer Zeit, 1980, habe ich ein Büchlein, das war ein längerer Essay geschrieben, zu dem Thema Einheit und Spaltung der Arbeiterklasse. Und es war natürlich von Anfang an so, dass diese Arbeiterklasse, wenn man sie definiert über die Lohnabhängigkeit, also in ganz viele Fragmente und Fraktionen immer gespalten ist. Es war es richtig, über lange Zeit sozusagen den industriellen Kern der Arbeiterklasse als so eine Art, ich sage es mal verkürzt, Avantgarde-Fraktion dieser Arbeiterklasse anzusehen. Bis in die 70er Jahre, wo die Automobilarbeiter auch bei euch in Rüsselsheim und so weiter noch mit dieser oder Fiat und Renault und so weiter damit identifiziert werden konnten. Aber real war das, was man die Arbeiterklasse nannte, immer schon ein Bündnis von subalternen Klassenkräften. Und im Französischen gibt es diesen Begriff Classe populaire, also die Volksklassen. Und Marx und Engels haben sich da auch, also Marx, was du ansprichst, ist aus dem Brief von Marx. Da hat er das gesehen am Beispiel der irischen Arbeiter, und die katholisch waren, und der englischen Arbeiter. Engels hat das in der Lage der arbeitenden Klasse auch geschrieben. Aber das ist nur also die sozusagen die Migrationsprozesse der damaligen Zeit bis heute waren ein wichtiger Prozess, in dem auch Spaltungsprozesse in der Arbeiterklasse bis hin zu reaktionären Momenten der Mobilisierung von Rassismus und Nationalismus gegen andere Fraktionen der Arbeiterklasse und so weiter mobilisiert werden konnten. Und deswegen war der ideologische Kampf der Arbeiterbewegung, da wo sie stark wurde, hat sie es geschafft, sozusagen einen Begriff von Einheit über Differenzierungen in der Klasse hinweg zu konstituieren und auch politisch wirksam werden zu lassen. Und komme immer wieder auf den Gedanken zurück, dass in der ganzen bisherigen Geschichte, jetzt in diesen optimistischen Varianten des Sozialismus, immer unterschätzt wurde. Erstens also dieses Spaltungspotenzial. Denn das Spaltungspotenzial ist ja auch immer eins, wenn man die Hegemoniefrage mit dazu nimmt und den gramscianischen Blick drauf wirft, wo es der herrschenden Klasse oder dem herrschenden Block gelingt, sozusagen sich Alliierte oder in der Arbeiterklasse selbst zu schaffen. Und zwar nicht nur durch die Mobilisierung von Spaltungsprozessen, sondern dann auch in der späteren Entwicklung des Kapitalismus sozusagen durch Gratifikation materieller Art, durch die Entwicklung eines neuen Modells des Konsumkapitalismus und wie immer wir das auch später genannt haben. Also diese Möglichkeiten, ich zitiere in dem Zusammenhang den britischen Marxisten Ralph Miliband, den ich sehr schätze, der hat in den 70er Jahren ein Buch über die Schwächen der marxistischen Politiktheorie geschrieben. Und ich verstehe mein Buch eigentlich auch passagenweise so, auch in Bezug auf frühere Arbeiten von mir, dass das eigentlich immer ein Problem für mich gewesen ist, diese marxistische Politiktheorie und Politikanalyse zu lösen von den Vereinfachungen, die durch Determinismus, Ökonomismus und Klassenreduktionismus entstehen. Und Miliband hat sehr klar gesagt, die Marxisten haben immer unterschätzt das Potenzial, über das die herrschende Klasse oder der herrschende Block verfügt, um immer Teile der Klasse und so weiter zu integrieren in die bestehende Ordnung. Und ich denke, das ist vollkommen richtig. Und wir erleben natürlich in der gegenwärtigen Situation ganz massiv, also jetzt solche. Es kommt für die Gegenwart, vielleicht reden wir dann nachher nochmal darüber. Ich war gerade in Turin und weil das so ein Ort ist in Turin, der sowohl von der Stadt mit Fiat und der Industrie und mit der Rolle der Kommunistischen Partei Italiens in den 70er und 80er Jahren, aber schon natürlich in der Zeit der deutschen Besatzung symbolisch bedeutender Ort war, dieser Verknüpfung zwischen dem industriellen Kern der Arbeiterklasse und den politischen Organisationen der Linken, der hat sich weitgehend aufgelöst. Und deswegen habe ich in Turin da bei einer Konferenz auch mit den Kollegen da diskutieren wollte über die Frage, ob es Sozialismusvorstellungen jenseits der industriellen Arbeiterklasse gibt. Und Marx und Engels haben sich darin auch getäuscht und waren auch, sagen wir, hegelianisch optimistisch in dem Sinne. Der Marx hat geschrieben, die Pariser Kommune war eine Regierung der Arbeiterklasse. Ja, die Arbeiterklasse, von der Marx Engels in England geschrieben hat, oder die gab es überhaupt nicht in Frankreich zu der Zeit. Das war eine Volksbewegung und diese Classe populaire, die also aus den verschiedensten Bereichen, in Paris gab es zu der Zeit ganz wenig Industrie, die ist erst anders entstanden. Und von daher sind die, wenn die progressiven Klassenkräfte als subalterne Klassen sind immer sozusagen Teil eines Blockes. Und das ist meine Auffassung, du hast es vorhin gesagt, Organisation und Führung kommt da auch immer dazu in den politischen Auseinandersetzungen. Und das Zusammenbringen dieses Blockes, das ist eine große Aufgabe der politischen und der ideologischen Führung. Der Auseinandersetzung darüber, nicht im Sinne von Führung jetzt, ja, ich sage mal offen, nicht im leninistischen Sinne, sondern im Sinne eines Lernprozesses in den Bewegungen selbst, in denen immer auch nicht nur über Fragen des Kampfs gegen die Unmittelbarkeit des Elends, der Unterdrückung, der Marginalisierung, sondern auch über die Perspektiven, strategischen Fragen, wie man Veränderungen dieser Verhältnisse herbeiführen kann. Und ich denke, da taucht die Frage der Organisation immer auf. Das wäre für mich ein Organisationsbegriff, der ganz
zentral ist. Da denke ich, da müssen wir schon auch nochmal zu Lenin zurückkommen. Ja. auch zum Anfang eben des 20. Jahrhunderts, 1914 bis 18 dann, weil ich meine, die Begeisterung, in den Krieg zu ziehen, die vielleicht nicht so groß war, wie es die Propagandisten dargestellt haben, aber die es doch gab, ist ja auch ein Mittel der Spaltung. Natürlich,
natürlich.
Auch, was weiß ich, der französischen, der deutschen, der ja. russischen und so weiter, Arbeiterklasse, Arbeiterbewegung. Und dann gab es natürlich schon in den Mehrheiten, sage ich mal, der Arbeiterparteien in verschiedenen Ländern ganz unterschiedliche Reaktionen dann im Endeffekt darauf 1914.
Ja.
Und da wäre jetzt die Frage, das hat es ja, also in Russland gab es ja 1905 dann schon mal diesen Revolutionsversuch,
ja.
den es in Deutschland dann nicht gab. Und dann gab es am Ende des Ersten Weltkriegs in Russland einen zunächst erfolgreichen und auf Dauer, wenn auch in welchen Formen auch immer, Versuch umzuwälzen. Und in Deutschland ist das sozusagen mindestens in der Hälfte oder höchstens in der Hälfte stecken geblieben.
Ja.
Wobei du ja am Ende des Buches aber sagst, durch den Zusammenbruch der Sowjetunion zeigt sich, Sozialismus kann es nur geben bei den höchst entwickelten kapitalistischen Verhältnissen, Produktionsverhältnissen, Produktivität und so weiter. Nun war das aber da doch eigentlich eher umgekehrt. Wie kam denn das? Ne? Also Russland war deutlich weniger entwickelt als Deutschland.
Ja. Natürlich, ja. Naja, das ist diese komplizierte Dialektik in der Entwicklungsgeschichte des Sozialismus, die auch etwas zu tun hat mit gewissermaßen, wie ich gerade mit dem Hinweis auf Ralph Miliband betont habe, das ja, und um nochmal den Wellenbegriff reinzubringen. Du hattest, also machen wir es so, am Ende des Ersten Weltkrieges war jetzt... war die sozialistische Bewegung, die sich in den damaligen Industriestaaten Europas entwickelt hatte, zutiefst gespalten. Also die Zweite Internationale, die 1889 da in Paris zum 100. Jahrestag Sturms auf die Bastille konstituiert hatte, die war gespalten und in großer Konfrontation, befand sich in gewaltiger Konfrontation, die sich übrigens bis heute nicht aufgelöst hat. Was war geschehen? Ich mache es ganz einfach. Die in allen, jeder Arbeiterbewegung, in jeder Gewerkschaftsgruppe vorhandene Spaltung zwischen Radikalen und Moderaten, also zwischen denen, die sozusagen auf die Tagesinteressen gerichtet sind, wie man die Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern kann, und denen, die diesen Kampf für die Tagesinteressen verbinden mit der Orientierung auf das große Ziel der gesellschaftlichen Veränderung, also der revolutionären Veränderung. Diese Differenzierung und Spaltung, die es in allen Parteien auch vor 1914 gegeben hatte, die ist aber dann sozusagen mit der Zustimmung der Mehrheit der Parteien zum Kriegs, also zu ihren nationalen Regierungen 1914, mit Ausnahme von Italien ist nicht eingetreten, die Serben, glaube ich, und na gut, die Russen haben da zu der Zeit noch keine Rolle gespielt, aber in Frankreich, Großbritannien, Belgien und so weiter, da in den Kernländern der damaligen Zeit, hat die Mehrheit der sozialdemokratischen Parteien, sozialistischen Parteien, ihre nationalen Regierungen in der Kriegspolitik unterstützt. Und das hat zum Zusammenbruch der Internationale. Rosa Luxemburg war völlig, völlig verzweifelt. Es gab dann Minderheiten während des Krieges, die sich sozusagen gegen diese Politik zur Wehr gesetzt haben. Zimmerwald-Konferenz 1915, 16. Da wurde dann schon formuliert, da haben die russischen Bolschewiki jetzt schon Trotzki und Lenin und so, die waren da in Zimmerwald auch mit vertreten. Die haben jetzt gesagt, im Krieg selbst entwickeln sich Bedingungen für eine neue Revolution. Und Lenin hat ja dann, man muss den Krieg zwischen den Staaten in einen Bürgerkrieg im eigenen Lande verwandeln. Und das leitet dann praktisch ein, die große revolutionäre Periode zwischen 1917 und 1923 in Europa.